Law Campus, der Podcast für euch Studierende mit dem perfekten Mix aus Wissen und Unterhaltung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Ruben Zimmermann, ich bin Ressortleiter bei der studentischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg, StudZR, und darf euch herzlich zur 7. Folge von Law Campus begrüßen. Die StudZR ist die älteste deutsche Rechtszeitschrift, die ausschließlich von Studierenden für Studierende gemacht wird. Wer kennt das nicht? Man schreibt Probeklausur nach Probeklausur, aber die Musterlösung ist in wenigen Stunden Bearbeitungszeit einfach unerreichbar. Wie soll man da wissen, was man tatsächlich braucht, um eine gute Note zu schreiben? In der StudZR-Ausbildung veröffentlichen wir deswegen die besten originalen Klausur- und Hausarbeitenlösungen von euren Kommilitoninnen und Kommilitonen, zusammen mit den Korrekturanmerkungen und Hinweisen der Professorinnen und Professoren. So vorbereitet wisst ihr genau, worauf es in einer Klausur wirklich ankommt. Die StudZR-Ausbildung erscheint zweimal jährlich bei CF Müller und ist dort im Onlineshop erhältlich. In unserer wissenschaftlichen Online-Zeitschrift StudZR VisOn findet ihr zudem kostenlos herausragende Aufsätze, Studien- und Seminararbeiten, die euch helfen, eure eigene wissenschaftliche Arbeit auf das höchste Niveau zu bringen. Alle weiteren Infos gibt es unten in den Shownotes und auf studzr.de. Heute zu Gast bei Law Campus ist Professor Metzger. Herr Professor Metzger, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht und Immaterialgüterrecht, insbesondere gewerblicher Rechtsschutz an der Humboldt-Universität zu Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Herr Professor Metzger, um unseren Hörern eine kurze Einführung zu Ihrer Person zu geben, würde ich Sie bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Ich bin Jurist geworden, weil
ich mich für die Lösung gesellschaftlicher Fragen interessiere und das Recht hier das Instrument der Wahl ist.
Von meinem letzten Studenten oder Studentin wurde ich gebeten,
ein Empfehlungsschreiben für ein Promotionsstipendium auszustellen.
Wenn ich an meine Zeit als Student in Hamburg zurückdenke, erinnere ich mich vor allem
an eine inspirierende und persönlich aufregende Lebensphase, viele gute Begegnungen, viele Dinge, die ich gelernt habe, aber auch eine lustige Zeit.
Und zuletzt, in der nächsten Woche freue ich mich
auf eine Reise nach Brüssel zu einer Fachkonferenz mit europäischen Kollegen, die auch im Urheberrecht und Patentrecht forschen.
Ja, das klingt spannend. Dann würde mich noch passend zu der vorletzten Frage als erstes interessieren, wie und weshalb Sie nach Ihrem Studium bereits wussten, dass Sie in einem ja doch eher speziellen Teilrechtsgebiet promovieren wollen würden, nämlich zum Droit Moral im deutschen und französischen Urheberrecht, und wieso Sie dafür nach München gegangen sind.
Ja, ich bin zum Immaterialgüterrecht und dazu erst zum Urheberrecht gekommen, weil mich die Sachverhalte stärker angesprochen haben als andere Gebiete, die ich bis dahin kennengelernt habe. Es ist ja so, dass jedes Rechtsgebiet einen in einen bestimmten Bereich des Lebens am Ende hineinführt. Wer Bankrecht macht, hat es mit Banken und Bankkunden zu tun. Wer Arbeitsrecht macht, hat Sachfragen, Sachverhalte aus dem Bereich des Arbeitsrechts. Und im Urheberrecht bin ich auf Sachverhalte gestoßen, bei denen es um Musik, um Film, um Literatur gegangen ist. Und das hat meine persönlichen Interessen stark getroffen. Und deswegen ist das Urheberrecht meine erste Liebe im Immaterialgüterrecht gewesen. Und ich war dann glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, in München in diesem Bereich die Doktorarbeit zu schreiben.
Und wie kam es, dass es Sie dann auch als Zeit als Studierender und Promovierender gleich mehrmals nach Paris zog?
Ja, Paris, konkret die Sorbonne, ist eine der Austauschfakultäten im Erasmus-Programm damals gewesen, der Jura-Fakultät in Hamburg. Und unter den verschiedenen Möglichkeiten, die sich boten, war Paris aus meiner Sicht das Interessanteste. Und dann hatte ich das Glück, einen dieser Plätze ergattern zu können. Und ich war froh, dass sich die Gelegenheit bot, nochmal mein Französisch auch zu verbessern bei der Gelegenheit. Erasmus bietet ja die Chance, auch Sprachkenntnisse jenseits des Englischen zu erwerben oder zu vertiefen. Und ich habe die Gelegenheit gern wahrgenommen und habe dann auch wirklich Einblicke ins französische Recht bekommen, was für das, ja, für einen internationalen Rechtsvergleich einen Blick auf das Recht für mich sehr prägend war.
Gerade auch das Urheberrecht in dem Aspekt?
Ja, ich habe dort auch Urheberrecht gehört. Allerdings habe ich auch ganz allgemeine Vorlesungen im Vertragsrecht gehört und im Verfassungsrecht. Also ich habe eigentlich ganz breit die Veranstaltungen gestreut und das war sehr inspirierend. Gerade die Kleingruppenveranstaltungen, bei denen man dann Travaux dirigés heißt das in Frankreich, bei denen man eben nur noch mit 15 oder 20 Studierenden zusammen ist, so ähnlich wie unsere Arbeitsgemeinschaften. Also das war sehr inspirierend und Paris ist natürlich auch eine attraktive Stadt.
Ja, das stimmt. Dann sind Sie sich thematisch treu geblieben und waren am Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum in München.
Ja, in der Tat, das ist eine der größten Forschungseinrichtungen zum Immaterialgüterrecht. Immaterialgüterrecht ist der Oberbegriff für Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht. In der Welt, darf man sagen, mit vielen internationalen Forschern und Gastwissenschaftlern. Und ich hatte die Gelegenheit, dort zu promovieren. Und das war ja für mich eigentlich seit der Promotionszeit dann doch klar, dass ich gerne in der Wissenschaft weiterarbeiten würde, weil die Arbeit mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch ganz gut von der Hand ging.
Was hat Ihnen da besonders oder genau an der wissenschaftlichen Arbeit Spaß gemacht?
Ja, das wissenschaftliche Arbeiten ist im Recht insofern ja weiter als jetzt rein fallbezogenes, praktisches Arbeiten, als man in den Methoden breiter vorgehen kann. Also man subsumiert nicht nur, sondern kann eben auch nach der Sinnhaftigkeit der Regeln fragen, kann ausländisches Recht einbeziehen. Und das ist jedenfalls meiner Meinung nach der Anspruch von Wissenschaft, eben auch ergebnisoffen an die Fragestellungen herangehen. Und das hat mir damals schon und ist heute noch etwas, was mich sehr inspiriert und was ich als sehr erfüllende Tätigkeit empfinde. Außerdem als Wissenschaftler ist es am Ende so, dass man sich selber die Forschungsfragen suchen kann und nicht die Fragen beantwortet, die Mandanten oder im Fall des Gerichts dann eben die Parteien einem vorlegen. Und diese Kombination aus letztlich der Freiheit, die Themen zu setzen und die Methoden anzuwenden, die man dann für geeignet hält, das ist das, was in der Doktorarbeit angefangen hat und was ich seitdem als sehr erfüllende Tätigkeit weiter betrieben habe.
Danach hat sie zurück nach Hamburg verschlagen, ans auch weiterhin am MPI, aber diesmal für ausländisches und internationales Privatrecht. Haben Sie sich dort dann weiterhin mit dem geistigen Eigentum aus der IPR-Perspektive beschäftigt oder wie kam das?
Ja, ich habe München wieder verlassen, weil mein Doktorvater, Professor Schricker, der mittlerweile verstorben ist, ich war sein letzter Doktorand oder der vorletzte Doktorand und er hat dann quasi keine Postdocs, Habilitanten mehr betreut, sodass ohnehin für mich eine Veränderung anstand. Und es ist gute Tradition in der Rechtswissenschaft, dass man die Promotion und die Habilitation in unterschiedlichen Fächern schreibt, weil wir ja auch in der Lehre unterschiedliche Fächer anbieten. Die meisten von uns jetzt im Zivilrecht unterrichten sowohl klassisches BGB-Zivilrecht als auch eine meistens wirtschaftsrechtliche Spezialisierung. Insofern ist dieses nochmal ein zweites Thema für das zweite Buchsuchen eigentlich die Tradition und das, was man geraten bekommt, auch von seinen Mentoren. Und ich wollte mich gerne ins internationale Recht verbreitern, weil das ist im Immaterialgüterrecht ein großes Thema ohnehin, weil ja Werke, aber auch Erfindungen sowieso in sich schon quasi die Eigenschaft tragen, Grenzen zu überschreiten und international genutzt zu werden und dementsprechend die internationale Dimension sehr ausgeprägt ist. Und Insofern lag es für mich nahe, dann auch die internationalen Aspekte stärker einzubeziehen. Und als ich nach Hamburg gewechselt habe, damals dann zu Professor Basedow, der übrigens jetzt gerade vor 3 Wochen ebenfalls verstorben ist, bot sich die Möglichkeit, die internationale privatrechtliche Perspektive dazuzunehmen und auch europäisches Privatrecht im weiteren Sinne zu beforschen. Das hat mich sehr gereizt und es hat sich die Gelegenheit geboten. Ich war dankbar und bin es noch heute, dass ich den Fokus meiner Forschung eben auch erweitern konnte.
Ja, damit haben Sie gerade schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggegriffen. Ich hatte mich nämlich gefragt, Ihre Habilitationsschrift, da haben Sie sich ja wieder mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen im europäischen Privatrecht auseinandergesetzt. Zwar weiterhin Auslandsbezug, gleichzeitig thematisch ja dann wieder allgemeiner aufgestellt. Das lag dann an der besagten, dass man eben an verschiedenen Lehrstühlen, Institutionen, Promotion und Habilitation schreibt, dass man wieder in ein anderes Rechtsgebiet reinschaut und deswegen sind sie dann insoweit wieder allgemeiner geworden oder wie kann man das
sagen? Ja, in der Tat, es ist so, wie Sie es sagen und das war in meinem Fall, es hat sich sozusagen so ergeben, weil mein erster Mentor ohnehin nicht mehr zur Verfügung stand und es ist aber so, wenn Sie schauen, viele der Zivilrechtsprofessoren haben die beiden Bücher doch in recht unterschiedlichen Gebieten geschrieben und das ist am Ende ein Privileg, was in der deutschen Habilitation, die ja auch international eher ein Auslaufmodell ist und auch in Deutschland durchaus in der Kritik steht. Es ist ja so, dass heute die Juniorprofessur als Alternative von vielen bevorzugt wird, aber der Vorteil der Habilitation ist, wenn man 2 Qualifikationsbücher schreibt, kann man sich eben in der eigenen Forschung sehr breit aufstellen und das ist am Ende etwas, was langfristig für die eigene Forschung verschiedene Zugriffe auf Themen ermöglicht. Ich habe seit der Zeit der Habilitation eben ein besonderes Interesse an internationalen und am europäischen Privatrecht und auf der anderen Seite auch an Methodenfragen und unterrichte das auch in Berlin ganz regelmäßig. Ich unterrichte hier die Vorlesung juristische Methodenlehre, meistens für Erstsemester, manchmal auch für spätere Semester. Und das ist in gewisser Weise etwas, was ohne die Habilitation wahrscheinlich gar nicht in mein Portfolio gekommen wäre. Und diese Breite, dass man doch auch immer so ein wenig Generalist bleibt und nicht so ganz in seiner Spezialmaterie quasi abtaucht, das ist etwas, das ist ein besonderes Merkmal der Ausbildung der Professoren in Deutschland. Und viele, und ich gehöre dazu, finden eigentlich, dass da auch was Bewahrenswertes drinsteckt. Wir sind eben doch nicht so stark spezialisiert, wie es unsere Kollegen im Ausland vielfach sind.
Ja. Dann, bevor wir thematisch über andere Dinge reden, muss ich Sie natürlich noch fragen. Sie haben ja ebenfalls während Ihrer Zeit am MPI ein LLM-Studium in Harvard absolviert. Mit welcher Intention sind Sie damals dorthin gegangen und wurden Ihre diesbezüglichen Erwartungen letztlich erfüllt?
Ja, ich bin in die USA studieren gegangen, weil ich die Gelegenheit wahrnehmen wollte, zum einen Einblick in eine Common Law Rechtsordnung zu gewinnen und zum anderen wollte ich profitieren von dem eben besonderen wissenschaftlichen Biotop, was eine sehr gute amerikanische Law School bietet. Das waren die beiden Ziele, die ich verbunden habe mit dem Studienaufenthalt. Ich würde sagen, die Ziele sind beide voll eingelöst worden. Vor allen Dingen die wissenschaftsorientierten Veranstaltungen, die ich dort hören konnte und die Kontakte und die Gespräche, die ich dort hatte, sind Dinge, die noch heute in meinem Alltag quasi als Wissenschaftler mir helfen. Also in meinem Methoden-Werkzeugkasten, den ich mir immer so bildhaft vorstelle, so ein blauer Werkzeugkasten, in dem ich meine Methoden drin habe, klassische Methoden der Rechtsanwendung, wissenschaftliche Methoden, die wir in Europa auch und in Deutschland traditionell anwenden, sind einige wichtige Werkzeuge dazugekommen. Beispielsweise, seit ich in den USA studiert habe, fühle ich mich auch sattelfest, ökonomische Analyse des Rechts auf Themengebiete anzuwenden und das auch in meinen Veröffentlichungen zu verwenden. Das ist etwas, was ich ohne den Aufenthalt in den USA wahrscheinlich so nicht mehr gelernt hätte, also auch ganz konkrete Dinge. Und dann ist es natürlich interessant, die USA sind auf der einen Seite eine ja, sehr, sehr entwickelte Volkswirtschaft und haben auch ein sehr ausdifferenziertes Rechtssystem. Manches ist aber doch anders organisiert als bei uns. Und das sind Dinge, die man sehr schwer aus den Büchern lernen kann. Und ich war froh, dass ich die Gelegenheit hatte, eben das dort auch mir mal anzuschauen.
Also Sie könnten gar nicht genau sagen, ob es jetzt mehr Ihren juristischen Horizont erweitert hat oder wenn man das überhaupt trennen kann, insofern vor allem gewinnbringend war, weil es eine außereuropäische Perspektive war, sondern es war eigentlich beides, was Sie auch bis heute prägt.
Ja, also ich würde sagen, Horizonterweiterung und Erlernen weiterer methodischer Zugänge zu Rechtswissenschaft, das sind die großen Gewinne dieses Studienjahres gewesen.
Okay.
Und übrigens auch Kontakte, die angehalten haben seitdem an einer Law School wie jetzt Harvard Law School tummeln sich sehr, sehr intelligente Kommilitonen. Ja. Das heißt, ich habe dort auch spannende Gesprächspartner kennengelernt, mit denen ich immer noch auch heute noch über meine Projekte diskutieren.
Wahrscheinlich aus der ganzen Welt dann.
Aus der ganzen Welt, richtig, aber auch Kommilitonen aus Deutschland, die dann hinterher auch in Deutschland, also fast alle, die damals mit mir in diesem Jahr da waren, sind hinterher in die Wissenschaft gegangen in Deutschland und zu denen habe ich noch guten Kontakt.
Dann würde ich gerne, bevor wir mehr über Ihr Hauptforschungsfeld sprechen, aus aktuellem studentischen Anlass über die neuen 327 fortfolgende BGB, das Gewährleistungsrecht für digitale Produkte sprechen, die Sie für den Münchner Kommentar kommentieren. Und zwar, ja, ganz allgemein, was Sie Studierenden raten würden, die sich im Rahmen Ihres Studiums mit diesen Normen jetzt auseinandersetzen müssen.
Ja, es ist damit zu rechnen, dass die Paragraphen 327 fortfolgende jetzt auch in die Staatsexamensprüfung nach und nach stärker aufgenommen werden. Und ich hoffe und gehe aber davon aus, dass nicht nur wir in Berlin, sondern auch an anderen Standorten jetzt eben auch in der Ausbildung sowohl Schuldrecht AT ist das ja, als auch dann in der Examensvorbereitung die Studierenden auch eben mit den Vorschriften konfrontiert werden. Jetzt ist es so, die Vorschriften sind nicht besonders zugänglich gestaltet, weil sie im Allgemeinen Teil 2 enthalten sind, aber wenn man sich mit den Vorschriften genauer auseinandersetzt, man eigentlich sieht, es ist inhaltlich eher eine Art besonderes Gewährleistungsrecht, vor allen Dingen Gewährleistungsrecht und andere Fragen, die jetzt quasi Vertragsbeendigung und Ähnliches betreffen, bezogen auf digitale Inhalte. Das heißt, es ist kein klassischer Schuldrecht AT, sondern vieles davon hätte man auch in den besonderen Teil des Schuldrechts stecken können. Und viele der Regeln sind sehr, sehr wortreich, sehr detailliert. Am Ende, das, was ich bei der Kommentierung gemacht habe, ist, lohnt oft der Vergleich mit dem Kaufrecht, denn es geht so wie im Kaufrecht jetzt auch bei digitalen Inhalten im Schwerpunkt der Regel um die Frage, wann ist der digitale Inhalt vertragsgemäß, wann ist eine Abweichung ein Mangel und was sind dann die Rechtsbehelfe des Erwerbers dieses digitalen Inhalts. Und wenn man sich aus der Perspektive die Vorschriften anschaut, merkt man, es ist vieles ähnlich, aber eben mit Blick auf den Gegenstand dann doch auch in differenzierter Weise für digitale Inhalte geregelt, so wie wir es im Kaufrecht im Prinzip kennen. Insofern der didaktische Hinweis wäre wahrscheinlich, man sollte sich die Vorschriften vorstellen wie so eine Art besonderes Kaufrecht für digitale Inhalte und das erschließt einem dann vielleicht die Systematik so etwas.
Ja, also Sie würden empfehlen quasi, dass man vor allem solide Grundkenntnisse im Schuldrecht AT mitbringt und dann wahrscheinlich auch noch im Kaufvertragsrecht und Verbrauchsgüterkauf.
Genau, genau. Also ich würde es auch von der Reihenfolge so raten. Ich glaube, man sollte, also wenn man das denn so durcharbeiten und lernen würde, man sollte wahrscheinlich Schuldrecht AT und Kaufrecht und Verbrauchsgüterkauf sich erstmal anschauen und schauen, wie sind da die Regeln, wie hängen die miteinander zusammen und dann von dort quasi zurückgehen und sich dann die 327 fortfolgende anschauen. Und viele der Regeln dort sind in der Tat auf dem Modell des Kaufrechts eigentlich aufsetzend, aber es gibt auch Regeln, die es so im Kaufrecht nicht gibt, die, wenn man so will, genuines Schuldrecht AT sind, beispielsweise die Regeln, in welchem Verhältnis steht die Bereitstellung digitaler Inhalte und die Bereitstellung oder Preisgabe von Daten durch den Verbraucher? Ist das eine Gegenleistung oder ist das etwas, was unverbunden nebeneinander steht? Das sind Fragen, die tatsächlich eher AT-Fragen im Schuldrecht sind. Und ja, die 327 fortfolgende mischen das so ein wenig. Es ist ja letztlich nichts, was der deutsche Gesetzgeber erfunden hat, sondern es ist die Umsetzung der digitalen Inhalterichtlinie. Was der deutsche Gesetzgeber dann eben gemacht hat, ist, es nicht verstreut über das BGB umzusetzen, sondern an einer Stelle konzentriert. Das finde ich auch sehr gut. Ich glaube, das war klug. Der Standort im allgemeinen Teil ist allerdings aus meiner Sicht zweifelhaft, aber so ist es jetzt entschieden worden und so müssen es jetzt die Studierenden lernen.
Ja, also Sie ja, hätten es vielleicht ein bisschen weiter nach hinten gesteckt, aber sind an sich nicht unzufrieden. Und mit der Aufspaltung der Anwendungsbereiche, auf die man da zum Teil achten muss, ist dann auch einfach eine genaue Gesetzeslektüre empfohlen und oder?
Ja, die Frage, wann etwas dem Kaufrecht unterfällt, obwohl ein digitaler Bestandteil in dann einer Kaufsache drin ist, einer Ware drin ist und andersrum, wann es so ist, dass man den digitalen Inhalt quasi getrennt von gleichzeitig erworbenen physischen Gütern nach den 327 beurteilen kann, das ist eine Frage, die sehr, sehr kleinteilig geregelt ist in 327a und aus meiner Sicht auch nicht so ganz überzeugend, wie es geregelt worden ist. Aber da hilft, da muss man wirklich den Gesetzestext genau lesen und sich jeweils anschauen, kann quasi die Kaufsache auch ohne das digitale Element genutzt werden. Dann kommt man in die 327 fortfolgende und wenn es so ist, dass das digitale Element so wichtig ist, dass es gar nicht mehr getrennt von der Kaufsache genutzt werden kann, dann würde man jetzt denken, dann ist es doch eigentlich noch bedeutsamer, aber dann ist es so, dass es insgesamt nach Kaufrecht geht. Also es ist nicht so ganz intuitiv. Am Ende ist es so, also in der Klausur wird man das nicht machen können, aber in einer Hausarbeit, wenn man nicht so ganz sicher ist, ob man das eigentlich jetzt richtig findet oder nicht, wird man oft das Problem aufwerfen können und die Lösung dahingestellt bleiben lassen können, weil oft die Regeln zum gleichen Ergebnis führen. Mhm. Aber das dann unter Umständen erst nach einer langen Prüfung weiterer Vorschriften. Also die Abgrenzung von Kaufrecht und digitalen Inhalten ist in der Tat schwierig.
Okay. Aber da haben Sie unseren Hörerinnen und Hörern natürlich jetzt schon bedeutend weitergeholfen. Dann ja, würde ich...
Ansonsten gilt die Leseempfehlung, Myko-BGB lesen. Ne?
Ja, den Sie kommentieren. Dann würde ich gern zu Ihrem Forschungsschwerpunkt, so wie es natürlich auch schon in der Lehrstuhlbezeichnung angedeutet ist, kommen, und zwar Immaterialgüterrecht, insbesondere gewerblicher Rechtsschutz. Zunächst, was können wir unter Immaterialgüterrechten eigentlich verstehen? Sie hatten es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal die genaue Definition.
Ja, Immaterialgüterrecht ist der Oberbegriff für die verschiedenen Rechte des geistigen Eigentums, Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht. Und der gemeinsame Kern am Ende ist, dass der Schutzgegenstand ein unkörperlicher ist. beispielsweise ein Werk, jetzt wenn es um Urheberrecht geht, oder eine Erfindung oder ein Unternehmenszeichen, und dieses unkörperliche Gut von der Rechtsordnung mit einem echten Ausschließlichkeitsrecht, einem absoluten Recht ausgestattet, geschützt wird. Das sind Immaterialgüterrechte, und einer meiner Lehrstuhlvorgänger vor ungefähr 100 Jahren, der große Josef Kohler, der hat diesen Begriff Immaterialgüterrecht erfunden, kann man sagen, geprägt als Oberbegriff. Manche sagen auch geistiges Eigentum. Das löst beim anderen aber wiederum negative Assoziationen aus, weil es ja gerade nicht um Eigentum an körperlichen Dingen geht, sondern es geht um was anderes im Immaterialgüterrecht, eben unkörperliche Güter.
Ja. Auf dem Cover Ihres Lehrbuch heißt es dann, gewerbliche Schutzrechte fördern die Entwicklung und Verbreitung von technischen Innovationen. Warum ist das eigentlich so?
Ja, es ist so, dass wir für die Bewältigung von vielen großen Zukunftsfragen, die sich uns stellen, oder auch Gegenwartsherausforderungen, Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittel, Mobilität und so weiter, am Ende auf technische Lösungen angewiesen sind. Und vieles, was uns heute das Leben erleichtert und was Wohlstand generiert, basiert auf technischen Fortschritt. Und das Patentrecht seit seinen Anfängen hat die Funktion ausgefüllt, dass die Erfinder oder die Unternehmen, die die Erfinder mit finanziellen Mitteln ausstatten, geschützt werden sollten mit Blick auf die Investitionen, die sie tätigen, vor anderen, die diese Erfindung einfach kopieren und auf die Weise die Motivation behalten, sich anzustrengen, dass wir technische Erfindungen bekommen und dass in diese Bereiche hinein investiert wird. Insofern, es wird ein Anreiz gesetzt oder ein Anreiz aufrechterhalten, dass technischer Fortschritt erzeugt wird und dass man ihn auch verbreiten kann. Denn wenn es so wäre, dass es kein Patentrecht gäbe auf technische Erfindung, dann hätten Unternehmen den Anreiz, die als Geschäftsgeheimnis hinter ihren Fabrikmauern, wenn es denn möglich ist, zu verbergen, damit es niemand kopieren kann. Und das Patentrecht sorgt dafür, dass man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Alle können die Erfindung anschauen, im Patentregister nachschauen, wie sie funktioniert. Sie dürfen sie aber nicht ohne Einwilligung des Patentinhabers kopieren. Und das erleichtert es, dass Technologie auch verbreitet werden kann. Es hat also diese beiden Funktionen. Es soll quasi zunächst mal den technischen Fortschritt unterstützen, dass er überhaupt stattfindet, und zum Zweiten eben auch die Verbreitung erleichtern. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man Verbotsrechte, Ausschließlichkeitsrechte schafft, dass das auch dazu führt, dass vielleicht nicht jeder die Technologie am Ende in die Hände bekommt und verwenden kann. Und dann fragt sich, dann ist eine der großen Fragen im Patentrecht immer, wie kann man auch den Zugang zur Technologie für all diejenigen gewährleisten, die sie brauchen. Etwa im Bereich Impfstoffe ist das ein großes Thema gewesen.
Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Da hätte man ja auch sagen können, ohne Schutzrechte wäre wahrscheinlich eine schnellere Verbreitung des Impfstoffes gegen Corona möglich gewesen. Würden Sie dann aber im Ergebnis auch sagen, die Hersteller müssen aber eben auch insoweit geschützt werden, dass sie dann auch noch Anreize haben, für die nächste Pandemie wieder welche herzustellen?
Ja, also man kann grundsätzlich sich schon vorstellen, dass wenn wir keinen Patentschutz hätten und jedermann Erfindungen kopieren könnte, das zunächst mal dazu führen würde, dass die Technologie sich schneller verbreitet und das in gewisser Weise den positiven Effekt haben könnte, dass zu einem gewissen Zeitpunkt Technologie breiter verfügbar ist. Auf mittel- und langfristige Sicht ist es aber so, dass dadurch die Innovationstätigkeit gedrosselt würde, weil wenn man nicht mehr für eine gewisse Weile jedenfalls ausschließlich die Technologie verwenden kann, dann wird ein wirtschaftlich denkender Akteur nicht mehr in diese Technologie investieren, weil er seine Entwicklungskosten und
einen Gewinn eben nicht mehr bekommen kann. Insofern, das ist so eine, ja, im Prinzip eine Rechnung, die man anstellen kann. Welche negativen Effekte erzeugt man durch den Ausschluss und werden die durch die positiven Effekte aufgewogen, dass quasi mittel- und langfristig mehr und bessere Technologie zur Verfügung steht. Und jetzt für den Bereich der Impfstoffe ist es nochmal ein bisschen komplizierter für Covid-Impfstoffe. Da ist es in der Tat so gewesen, dass NGOs und politische Akteure sich auf den Standpunkt gestellt haben, wenn wir die Patente freigeben würden oder den Patentschutz aussetzen würden, könnte das den positiven Effekt haben, dass eben Impfstoffe schneller verbreitet werden können auf der Welt. Das ist etwas, was allerdings in den Grundannahmen schon viele Fragen aufwirft, denn wenn wir uns mal zurück erinnern an die Zeit, als es sehr kritisch war, ob wir schnell genügend Impfstoff bekommen, also so um das Jahr 2021, 2022, da stand ja in Frage, wer überhaupt in der Lage ist, diese Impfstoffe zu produzieren. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir in einer Situation waren in Deutschland und auch auf dem weltweiten Niveau, dass es sehr viele Unternehmen gegeben hätte, die gerne diesen Impfstoff hätten herstellen wollen und können und die das nicht getan haben, weil die Patentinhaber sich dagegen gewehrt haben, sondern es haben ja überhaupt keine Kapazitäten für die Produktion zur Verfügung gestanden. Deswegen viele Experten, und zu denen gehöre ich auch, gesagt haben, das ist zwar gut gemeint, die Patente freizugeben, es wird aber ad hoc niemandem helfen, weil die Impfstoffproduktion dadurch nicht beschleunigt wird. Und gleichzeitig hätte man großen Schaden angerichtet, wenn eben beispielsweise Investoren, die in Unternehmen wie BioNTech und andere Unternehmen hinein investieren, ihre Geldströme gestoppt hätten, weil klar gewesen wäre, man kann in diesem Bereich überhaupt nicht mehr am Ende über exklusive Rechte am Markt auch einen Preis erzielen. Aber das ist eine politisch sehr aufgeladene Diskussion gewesen, die ja jetzt so ausgegangen ist, dass man ein bisschen auf der Ebene des internationalen Rechts versucht hat, den Zugang zu solchen Technologien zu erleichtern, aber eine echte Freigabe oder Aussetzung des Patentrechts ist zu Recht nicht gekommen.
Ja, dann heißt es, haben Sie ja gerade gesagt, dass das Patentrecht eben diese technischen Neuerungen, auch Impfstoffe, unterstützen soll. Gleichzeitig, so liest man dann im Lehrbuch, sei es aber nicht Aufgabe des Patentrechts selber, darüber zu entscheiden, welche Techniken genau wünschenswert und daher zu fördern seien. Das sei dann vielmehr die Aufgabe des Regulierungsrechts. Ein paar Zeilen später liest man dann, es wäre verfehlt, das Patentrecht als politisch oder ethisch neutral zu verstehen. Ist das nur ein Scheinwiderspruch?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Also ich würde es mal in umgekehrter Reihenfolge versuchen zu beantworten. Das Patentrecht ist traditionell so aufgestellt, dass es quasi nur auf die Bereitstellung von Technologien, die Anreiz für die Bereitstellung von Technologien und deren Verbreitung ausgerichtet ist. Und die Frage, ob am Ende Gesellschaften diese Technologien wirklich verwenden wollen oder ob sie deren Verwendung verbieten, ausklammert und das quasi dem Regulierungsrecht überlässt. Zum Beispiel gibt es Patente für gentechnisch veränderte Organismen, Pflanzen etwa. Das ist möglich, aber das Gentechnikrecht sagt, die Freisetzung und Vermarktung ist nur in sehr, sehr engen Grenzen möglich, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Das heißt, das ist ausgelagert. Auf der einen Seite reizen wir also durch das Patentrecht an, in bestimmte Technologien hinein zu investieren. Und auf der anderen Seite, durch das Regulierungsrecht, sagen wir, diese Technologien dürfen aber gar nicht verwendet werden. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das nicht ein Widerspruch, wenn wir mit der einen Rechtsetzung quasi anreizen und mit der anderen Rechtsetzung mit den anderen Regeln quasi die Technologie eindämmen. Und wäre es nicht besser, wenn das Patentrecht dann schon von vornherein keine Anreize setzen würde, in diesen Bereich hineinzugehen? Ich glaube, dass es am Ende richtig ist, so wie wir es im Grundsatz im Moment aufgebaut haben, zu sagen, diese Fragen sollte man besser getrennt behandeln, weil es am Ende so ist, dass man die Patentämter und das Patentrecht insgesamt mit der Frage, welche Technologien sind wünschenswert oder nicht, überfordern würde. Das Patentrecht, wenn Sie sich vorstellen, wie in einem Patentamt gearbeitet wird, da sitzen technische, naturwissenschaftliche Prüfer, da sitzen auch durchaus Juristen, die in den komplizierteren Prüfungsverfahren dann auch beteiligt werden. Und die fragen, ist diese Technologie neu, ist sie erfinderisch, ist sie etwas, was grundsätzlich überhaupt in den Patentschutz hineingehört oder nicht. Jetzt an dieser Stelle zu erwarten, dass schon quasi gesellschaftliche Entscheidungen getroffen oder jedenfalls durchgeführt werden können, ob jetzt diese Technologie am Ende eigentlich in der Gesellschaft erwünscht ist oder nicht, das würde einen ganz anderen Prüfapparat und eine ganz andere Form der Rechtsetzung verlangen. Und es würde auch dazu führen, dass wir Technologien, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sich als sehr nützlich erweisen, schon in einem frühen Zeitpunkt abwürgen würden. Durchaus denkbar etwa, dass diese mRNA-Technologie, die jetzt sich als so wertvoll erwiesen hat bei Impfstoffen, dass die vielleicht in einem früheren Zeitpunkt als kritisch gesehen worden wäre und wir dann diesen Technologiestrang überhaupt nicht bekommen hätten. Insofern, das Patentrecht ja, verfolgt so einen Bottom-up-Ansatz und sagt, die Unternehmen, die Erfinder, die sollen erstmal selber sich überlegen können, welche Technologien sie für zielführend und interessant halten. Darin unterstützen wir sie. Wir stellen aber keinen Freifahrtschein aus, sondern es kann so sein, dass am Ende eine Gesellschaft eben auch sagt, wir wollen diese Technologie nicht einsetzen.
Herr Professor, herzlichen Dank für das spannende Gespräch, die nützlichen Hinweise und den Einblick in das Wirkungsprinzip des Patentrechts und dessen Grenzen. Ich wünsche Ihnen einen regen Austausch in Brüssel und wer mehr über das besagte Rechtsgebiet erfahren will, kann dazu das vor kurzem in der 5. Auflage bei C.F. Müller erschienene Lehrbuch Patentrecht mit Gebrauchsmuster und Sortenschutzrecht von unserem Gast Professor Metzger lesen. Es enthält die neuesten Entwicklungen und arbeitet sämtliche relevanten Streitstände und Rechtsprechungen ein. Zudem eignet es sich aufgrund der zahlreich enthaltenen Originalklausuren bestens zur Vorbereitung für die Schwerpunktbereichsprüfung. Es kostet ca. 35 Euro und ist im Handel verfügbar. Herr Professor Metzger, Ihnen nochmals herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns darauf, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im kommenden Monat wieder bei Law Campus begrüßen zu dürfen.